Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt Fulda gibt es einen jungen Mann, einen Künstler. Gut, jung, da lacht er schon im Hintergrund. Ist tatsächlich einer meiner ältesten Gäste bisher, ich darf es ja sagen, hier im Podcast. In Fulda geboren und das vor über 70 Jahren ist ein junger Mann, damals geboren als Karl Heinrich Ziegler. Wir kennen ihn alle als Kalle Ziegler oder Kalle Z. Kalle, herzlich willkommen
hallo,
hier im Podcast.
Hallo, schön, das.
Schön, dass du da bist.
Ja,
ich habe es gerade schon gesagt, du bist in Fulda geboren, du bist also ein Fuldaer Urgestein.
Ein Ureinwohner, ja.
Sozusagen. Du bist auch hier in Fulda zur Schule gegangen, du warst auf der Domschule.
Ja.
Du hast relativ früh schon entdeckt, dass du die Musik magst. Das schon auch aufgrund auch, ich glaube, deine Familie war da auch nicht ganz uneigennützig. Die haben schon gesagt, Kalle, mach mal Musik.
Ja, also vom Vater angefangen. Aber ich hatte zwei wunderbare Großtanten, die beide schon über 80 waren und die mich da sehr gefördert haben. Also schon als mein Bruder geboren wurde, der ist 3 Jahre jünger, habe ich also das ganze, die ganzen Wöchnerinnen auf der Station habe ich unterhalten. Ja.
Die haben auch dein musikalisches Talent schon relativ früh entdeckt. Du hast auch mit 11 dann deine erste Gitarre schon geschenkt bekommen. Hattest du vorher schon, wolltest du die Gitarre haben? Oder
die wollte ich unbedingt haben.
Du hattest also schon dein...
Ja, Freddie Quinn war mein großes Vorbild.
Freddie Quinn? So,
diese Sehnsucht nach Weite, nach draußen, nach der anderen Welt da draußen, das hat mich einfach begeistert.
Hast du dann als Kind auch schon dann wirklich auch angefangen zu singen, Freddie Quinn-Songs zu singen?
Ja, natürlich. Wir hatten einen Freddie Quinn-Club auch extra gegründet. Und ich singe die Songs noch heute wieder, die sind immer noch aktuell. Also wenn ich irgendwo spiele, dann kommt oft der Wunsch auf, Kalle, jetzt Heimweh.
Ja. Den Freddie Quinn Club gibt es aber nicht mehr, oder?
Nein, gibt es lange nicht mehr. Nein, der bestand vielleicht 2 Jahre. Aber mit Inbrunst haben wir das gepflegt.
Aber du hast trotzdem dann, bist du erstmal auch beruflich in eine andere Richtung gegangen. Hast du vielleicht damals schon mal überlegt, Musik vielleicht zu deinem Hauptjob zu machen?
Ja, das hängt alles zusammen. Ja. Also unser Nachbar, die hatten einen Sohn, der war 7 Jahre älter wie ich. Und der machte all die Sachen, die mich auch interessierten. Da war ich öfter und da habe ich auch die ersten Griffe so abgeschaut. Und der war auch Dekorateur. Ja, und hat viel gezeichnet und gemalt. Das war natürlich genauso mein Ding. Ja. Also irgendwie hat er mich nicht gecoacht, aber er war eine Art Orientierungshilfe für mich.
Ja, Vorbild auch so ein bisschen.
Ach, Vorbild, ja, absolut.
Du hast auch gesagt, er hat auch gemalt und gezeichnet. Ja, du bist ja auch, machst nicht nur Musik, sondern du machst ja auch viele Arten von Kunst und du zeichnest und malst ja auch gerne.
Ja, in den letzten Jahren weniger. Also da hat sich das überlagert, war die Musik für mich wesentlicher.
Ja, und gerade in den letzten Jahren hattest du auch erheblich viel mehr Auftritte wieder hier in Fulda und Umgebung.
Ja, bevor Corona.
Bevor Corona kam, über Corona müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Du hast dann deine Ausbildung als Schauwerbegestalter gemacht. Und hast du in dem Beruf dann auch noch gearbeitet?
Ja, habe ich noch bei Hartmann und Schreiner und bei Kerber später auch noch.
Und Kerber kennen wir ja auch noch, gibt es ja leider auch nicht mehr so. Ja,
es war Kult. Kerber, Milchbar, das war der absolute Hammer in Ende der 50er, Anfang der 60er.
Ja, das war leider, war leider vor meiner Zeit. Das habe ich leider gar nicht miterlebt, aber ich habe schon viele Geschichten darüber gehört. Du bist damals dann auch, also die Musik war immer noch wichtig, der war immer Teil deines Lebens.
Ja, das war immer.
Du bist dann auch viel auf Reisen gegangen und hast dann die Musik auch mit dir genommen.
Ja, gut, aber zwischendurch hatten wir auch eine Band und etc. Haben sogar mal als Vorgruppe von Lords gespielt im Kolpinghaus hier.
War das deine erste Band dann?
Nee, das war die zweite schon.
Ja, kannst du dich an die Namen der Bands noch erinnern?
Ja, Rockos und Red Four.
Ja. Wie war das dann Gefühl von den Lords dann da so wirklich von einer Band, die man
das war natürlich irre aufregend und wir haben uns gar nicht getraut, mit der eigenen Anlage zu spielen und haben einfach gefragt, ob wir nicht auch ihre benutzen dürfen. Das haben die auch glatt zugesagt, das war kein Problem. Ja,
und
es war natürlich eine irre Geschichte, Lords, das waren die deutschen Beatles.
Ja.
Das war schon Hammer.
Das war dann quasi auch so ein kleiner Traum, oder? So ein kleiner Traum.
Ja, absolut.
Und mit 17 dann schon so ein Support oder Vorband für solche namhaften Künstler zu sein.
Das war ein irres Glück, ja.
Hast du dann auch überlegt, wirklich, wenn ich es jetzt schon schaffe, mit den Lords auf der Bühne zu stehen, vielleicht ist da noch mehr möglich? Hast du da mit dem Gedanken auch...
Jein. Jein, das war immer so, so eine Geschichte. Also da habe ich mich nie so stark drauf konzentriert. Jetzt unbedingt so eine Karriere musikalisch zu starten. Obwohl, da gab es schon Ansätze. Also ich war ja mal Discjockey in Ebingen, im tiefen, auf der Schwäbischen Alb. Und da lernte ich einen Franzosen kennen, der gerade mit seinem Militärdienst fertig war. Ja, und dann zogen wir so durch halb Europa und machten Straßenmusik, Pflastermalen. Der spielte nämlich auch Gitarre und wir waren beide so voll auf dem Hippie-Trip hier.
Ja, wir sind ja 68, also passt ja auch ganz gut.
Das war irre. Das war fantastisch und überall wurden wir eingeladen. Das war eine völlig andere Zeit wie heute. Wenn du da unterwegs warst mit Gitarre und dann wurdest du überall eingeladen. Ja, also Bürgermeister haben uns bei sich übernachten lassen. Und auf Hochzeiten wurdest du einfach mitgenommen.
Also Straßenmusiker haben es heute schwerer auf jeden Fall.
Denke ich auch.
Aber seid ihr dann auch, das sind die Reisen, die ich ja angesprochen habe. Da seid ihr auch mit per Anhalter durch ganz Europa quasi getourt und sowas. Aber ihr zwei auch zusammen dann?
Zum Teil. Ja. Zum Teil. Später ich auch alleine. Ja.
Die Discjockey-Zeit hast du gerade angesprochen. Wie kam das? Das ist ja nochmal eine andere
Freund, Richtung. Ein Freund, der war hier bei der Zeitung und wechselte. Er war hier Redakteur und wechselte zum Schwarzwälder Boden in Ebingen. Und der schrieb mir einen Brief. Mensch, da gibt es einen tollen Job für dich. Ja, da wurde eine Diskothek, eine der ersten Diskotheken damals zu der Zeit, wurde eröffnet. Und ja, die suchten einen, der da Platten auflegt und ein paar lockere Sprüche hatte und Ja, das passte irgendwie.
Wie war das? Wie war die Zeit für dich? Das war auch doch
irre, fantastisch.
Ja.
Ich konnte gar kein Geld ausgeben. Der hatte nämlich noch ein großes Hotel und noch einen Imbiss. Mhm. Also ich musste mir um nichts sorgen. Ich hatte freies Wohnen, Essen, so viel ich wollte. Ja. Die Zigaretten wurden mir abends auf den Tisch gelegt. Trinken, so viel ich wollte. Und Essen zu jeder Tages- und Nachtzeit, was ich wollte. Und 250 D-Mark damals.
Da kann man sich nicht beschweren.
250 D-Mark war in etwa, um die 300 war normal für einen Verkäufer zu der Zeit.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das war irre, ich konnte gar kein Geld ausgeben. Ja. Bis ich dann meinen Freund Gerard traf. Ne?
Ja,
und dann war es vorbei mit dem Jockey, dann zogen wir einfach los, obwohl ich da gerne geblieben war.
Ja, das glaube ich.
Aber war eine interessante Geschichte.
Ja. Du bist ja generell jemand, der viele Projekte in deinem Leben hatte und auch tatsächlich immer viel gewechselt hat. Also du hast ja nie lange wirklich an einem Ort oder an einem Job geblieben. Kann man das so sagen?
Ja, und alles aber mit Leidenschaft und Begeisterung gemacht, bis das irgendwie nachließ und irgendeine neue Geschichte
auftauchte. Irgendwann war es vorbei und dann kam ein neues Projekt.
Die mich noch mehr fasziniert hat.
Neues Projekt, und da sind wir auch noch im gleichen Jahr, 68. Ja. Da gab's, hast du mit anderen, auch Leuten aus der Kunst, aus der Künstler- und Kunstszene hier in Fulda, einen Club gegründet. Erklär doch mal.
Es gab nicht mehr den jungen Kunstkreis, aber es gab einige Leute, die da Interesse hatten, irgendwie an einem Forum, dass sich Künstler treffen. Und wie gesagt, da mein Freund Richard und der Dieter Frohnaffel damals zu der Zeit, wir kamen zu dritt auf die Idee, so eine Art Club Voltaire wie in Frankfurt ins Leben zu rufen. Und dann kamen wir auf François Villon, den französischen revolutionären Dichter aus der, nicht spät mit Renaissance, glaube ich, oder 16. Jahrhundert, 17.
Ja, so um den Dreh, 16., 17. Jahrhundert.
Das waren jedenfalls lauter Geschichten, die uns faszinierten. Ja. Und da sagten wir, das wird der Club Voltaire. Aber das hielt sich nur ein Jahr circa.
Aber war auch eine spannende Zeit.
War eine interessante Geschichte. Aber es hat sich in dieser Richtung ohnehin nur wenig immer in Fulda gehalten, weil es wenig Rückendeckung gab. Da seid ihr heute wesentlich besser dran.
Ja,
im Sinne der Unterstützung von der Stadt. Früher hieß das immer, Hilfe zur Selbsthilfe. Und macht erst mal und seht mal zu, aber da kam wenig Unterstützung. Wenn ich überlege, noch als später sich mehrere Kunstvereine auch gegründet haben in Fulda, der jetzige besteht ja jetzt schon 25 Jahre fast, da hieß es immer, wir geben halt Hilfe zur Selbsthilfe und das waren dann in der Regel vielleicht ein Tausender im Jahr.
Okay.
Und da kannst du dir vorstellen, damit ist nicht viel zu machen, auch keine Räume anzumieten oder sonst was. Also das stand immer auf wackeligen Beinen.
Damit kommt man dann auch nicht
weit. Deshalb haben wir dann später mal versucht, einen Kulturflohmarkt ins Leben zu rufen und all solche Geschichten, damals noch mit Kalle Becker, habe ich ja viel gemacht, etliche Jahre. Auch an Veranstaltungen, solche, wir haben Punkkonzerte, dann an möglichen Kram. Also es ist irre. Das kann sich heute keiner bei mir vorstellen, so der mich abends irgendwo auf der Bühne sieht.
Ein bisschen werden wir darauf auch noch zu sprechen kommen. Ja. Du bist ja auch ein sehr politischer Mensch und hast da auch angefangen. Damals zumindest hast du dich für Politik schon auch
eingesetzt. Politisch im Sinne von, dass ich kritisch Dinge hinterfrage. Genau,
zum Beispiel Zeit der Vietnamkrieg war ja damals in der Zeit, da hast du ja sogar Demos organisiert.
Selbstverständlich, Und das war ja auch nicht von ungefähr. Es sind ja auch Freunde von mir. Ich war mit einigen amerikanischen Soldaten auch befreundet. Auch mit dem Ehepaar, die dann eingezogen wurden. Das waren keine Freiwilligen, das waren ganz normal gezogene Soldaten damals noch. Heute haben die ja auch eine Berufsarmee. Aber ja, von dem habe ich ja nie mehr was gehört. Mhm. Das waren alles so entscheidende Geschichten. Ja. Wir hatten ja viel Kontakt auch zu amerikanischen Soldaten.
Wie waren denn diese Demos damals? Die hier in Fulda?
Ja, die waren brav und lieb. Ja, wir saßen unter der Stadtpfarrkirche unterm Heiligen Kreuz an diesem Obelisken rund um diesen Brunnen. Ja. Und haben dann Musik gemacht, ja, haben John Bass, Bob Dylan gespielt, Blowing in the Wind. Sag mir, wo die Blumen sind. Das sind so die Geschichten. Und es war schon eine Protesthaltung. Ja. Ja. Also auch, wir spielen dieses Spiel nicht mehr mit uns einfach ziehen zu lassen. Ich war Kriegsdienstverweigerer damals. Aber jetzt ohne einen parteipolitischen Hintergrund. Ne? Also ich war mal in der SPD einige Jahre später dann, aber auch nur 2 Jahre dann. Diese Strukturen in Parteien, die passen einfach nicht zu meiner Persönlichkeit.
Ja, man kann sich auch politisch anders engagieren.
So ja, natürlich. Also da, wo es mir wichtiger schien, habe ich mich auch immer engagiert.
Lass uns auch mal
unterstützt.
So eine andere Sache kommt, die dich auch dein Leben auch begleitet. Wir wissen, du machst viel Kunst, Kultur und Musik. Mhm. Du hast aber auch sehr viel, ich weiß nicht, inwiefern ich es ansprechen kann und darf, sehr viel mit deinem Körper und mit deiner Psyche auch Probleme schon immer mal gehabt auch. So, beispielsweise in der Zeit sind erste Panikattacken auch mal gekommen.
Mit 20? Ja. Ja gut, wir haben damals auch ein bisschen experimentiert. Mhm. Drogenmäßig und so weiter, LSD immer ausprobiert und Haschisch. Also keine harten Drogen, aber es wurde da so ein bisschen experimentiert. Und es kann sein, dass da irgendwo auch was zurückblieb. Mhm. Im Sinne von Panikattacken, die dann auf einmal ständig auftauchten. Willkürlich einfach. Ja. Egal, wo ich war. Also, und die hielten auch ziemlich lange an, so circa über 20 Jahre. Ja.
Und das hast du aber zum Glück nicht mehr.
Habe ich nicht mehr, nein. Ja. Nein, die sind, sagen wir mal, zu 98% weg. Ab und zu kommen leichte Ansätze, aber da weiß ich, wie ich mit umzugehen habe.
Ja, das ist halt auch ein
Teil. Obwohl ich mittlerweile wirklich herzkrank bin. Ja. Damals war das so, ich habe kaum noch Luft bekommen, Herzattacken, also typische Anzeichen eines Herzinfarktes. Ne? Ja. Und dann rennst du von Arzt zu Arzt und jeder sagt dir, nee, sie sind kerngesund. Ja.
Aber wusstest du am Anfang schon, was das ist?
Nein. Ich meine,
sowas kennt man ja.
Nein,
heute kennt man das, genau. Sowas wie Burnout oder was es heutzutage alles gibt. Aber damals kann man das ja nicht einordnen.
Ja, obwohl mit Burnout hat das gar nichts zu tun. Nachdem der Anfall vorbei war, konnte ich ganz normal weitermachen. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ich schon selbstständig und Antiquitätenhändler. Ich bin ab und zu mal nach London gefahren und habe dort eingekauft und ich habe beim Freund dort gewohnt und fuhr mit dem Zug, wollte ich in die Innenstadt fahren, brauchte man so eine halbe Stunde. Mhm. Und da mitten in dem Zug packte mich eine irre Panikattacke. Mhm. Also ich dachte, jetzt muss ich sterben, hier in diesem Zug, in diesem Moment muss ich sterben. Ja. Atemnot, all diese ganzen Geschichten, Herzrasen, denkst jedem mit Schweißausbrüche, kalter Schweiß. Ich habe es durchgehalten bis zum Bahnhof und da brauchte ich aber einen doppelten Whisky und ein Bier. Und danach war das gut. Das Umfeld, war so meine Medizin.
Aber hat dein Umfeld damit das mitbekommen auch so? Wie haben die reagiert?
Beste Freunde oder so. Gute Freunde. Und ich war erstaunt, dass es noch ein paar Leute gab, die auch das Problem hatten.
Ja, wenn man weiß, dass es...
Also von 100 hatten das noch ein, zwei.
Ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich.
Nein, ich habe das später erst erfahren. Ein Freund von mir ist ja Psychotherapeut, klinischer. Ja. Und da haben wir viel drüber gesprochen. Und da wurde das für mich auch normal. Ich habe sogar mal ein Praktikum gemacht bei ihm. Später dann in meiner therapeutischen Ausbildung. Und einfach interessant, sich auch mit der Thematik immer wieder auseinandersetzt. Aber ich habe es einfach durch eine Rosskur.
Ja.
einfach in den Griff bekommen. Also ohne jetzt psychologischen Rat oder Unterstützung. Mhm. So, ich habe mich dann, wenn es ganz extrem wurde, aufs Fahrrad gesetzt und bin Berge hochgefahren. Mhm. Und habe gesagt, entweder ich falle da oben tot um oder ich überlebe es. Ja. Und ich habe es immer überlebt.
Du hast gerade deine andere Medizin angesprochen, die dir damals geholfen hat. Der Alkohol. Der Alkohol war aber, wie du dann auch rausgefunden hast, keine gute Medizin, sondern du warst ja tatsächlich, du bist trockener Alkoholiker, das darf man auch so offen sagen.
Ja, ich war alkoholabhängig, denke ich. Ja, auf jeden Fall.
Du nutzt es ja auch.
Das ist ja auch eine schleichende Geschichte, du merkst es einfach nicht. Ja, jahrelang, jahrzehntelang konnte ich einigermaßen gut damit umgehen. Mhm. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, diese Grenze ist einfach überschritten. Ja.
Mittlerweile nutzt du ja auch deine Erfahrung, die du da gemacht hast als Alkoholiker, um anderen Menschen auch zu helfen.
In der
Erzähl doch mal ein bisschen, was du da für Projekte auch hast.
Ja gut, das ergab sich so mit der Zeit auch in der Arbeit, in der Selbsthilfe. Da will ich jetzt es wenig weniger ausführen, aber da ergab sich so die Situation, das irgendwo auch nutzbringend für andere anzuwenden. Das ist für mich eine Art Recycling. Ja? Ich recycle da so meine negativen Geschichten und bereite die so als Humus auf, den ich dann so ins Beet streue, wie ich das immer gerne zu sagen pflege, auch in meinen therapeutischen Arbeit. Sehe ich das so, ja. Das rate ich auch immer Menschen, die so in Selbsthilfe kommen gehen. Denen rate ich immer, macht das nicht nur alleine für euch, sondern andere ziehen Nutzen aus deinen Erfahrungen. Das ist nicht umsonst, ja.
Ja, das glaube ich. Und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass du anderen Menschen auch hilfst mit den Erfahrungen, die du hattest?
Ja, inwieweit ich helfen kann, das steht immer so in den Sternen. Mhm. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal jemand trockengelegt hätte. Ist mir nicht bekannt. Aber noch heute schreiben mir Leute und sagen, ich habe mir genau gemerkt, was du mir gesagt hast. Ja. Das sind so manche Geschichten, die ich dann so einstreue, nur für heute zum Beispiel. Oder ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Ne? Ich bleibe immer nur für einen Tag, bleibe ich trocken und nüchtern. Immer nur einen Tag. Keine Ahnung, was morgen ist oder nächstes Jahr oder keine Ahnung. Hm. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich versuche dafür zu sorgen, dass es mir heute gut geht. Und dass ich keinerlei Krücken brauche. Sagen wir mal, Gehhilfen fürs Leben, mentale Gehhilfen, Krücken. Ja, die habe ich lange gebraucht einfach. Ja.
Ja, klar. Das kann ich verstehen.
Das fängt ja eigentlich schon an, zu meiner Zeit, damals, als wir auch Musik machten, gab es ja mittags noch die Tanztees und so weiter. Ja. Da ein Mädel zum Tanz aufzufordern, das war für die meisten eine Riesenüberwindung. Also da half dann nur ein Schnaps und ein Bier, das sogenannte Herrengedeck.
Ja, das Herrengedeck. Daher kommt auch dein Herrengedeck.
Ja, das war ein großes Bier, ein halber Liter Bier und ein doppelter Cognac. Kein Cognac, ein Korn.
Ja. Damals, wir sind jetzt wieder zurück in der Zeit, Ende der 60er. Da hat es mit dem Frauenansprechen auch geklappt. Du hast damals dann auch deine erste Frau kennengelernt.
Das war ein bisschen später. Okay. Das war dann ein bisschen später. Aber ja, das hat in der Regel schon funktioniert. Ich war dann lockerer, unverkrampfter.
Und, um wieder noch
mal. Aber ich denke, das trifft ja fast 90%.
Wahrscheinlich ist das so.
Das ist einfach...
Aber trotz allem muss man dann immer schauen, dass man nicht so viel davon dann irgendwie letzten Endes nimmt, was ja dein Problem dann
später. Ja, damals ging das auch noch, aber das hat sich irgendwann auch gesteigert. Also irgendwann kommt der Kontrollverlust, dass du das eben nicht mehr unter deine Kontrolle hast.
Lass uns zurück zur Musik kommen. Du hast damals auch, wir sind Ende 69, sind wir eine Band gegründet, Beautiful Death. Was war das?
Die habe ich nicht alleine gegründet, mit anderen zusammen.
Ja. Was war das für eine Band?
Ja, mehr oder weniger experimentelle Geschichten haben wir gemacht, so ähnlich wie Amondyl. Mhm. Ja, es war so eine Mischung aus Amondyl und Grateful Dead. Und teilweise sogar kann man sie schon fast als Kakophonie bezeichnen. Es war schon eine wilde Geschichte, aber nicht uninteressant. Also es kamen interessante Kompositionen daraus. Also viele Leute fanden das toll.
Kannst du dich auch noch an bestimmte Auftritte oder
Momente erinnern? Und interessant dabei ist, stieß ein junger Mann zu uns, Der war 15 Jahre alt. Mhm. Und das war George Wagner, der heute, ja, und ich spielte damals noch die Solo-Gitarre, aber nach einem Vierteljahr habe ich gesagt, weißt du was, es wäre besser, wenn du die Solo-Gitarre spielst. Ja, ja, wir haben so ein, zwei Jahre zusammen auch Musik gemacht. Ja, ja, das ist interessant, so, also diese gemeinsamen Wurzeln zum Teil.
Generell sind in deiner Musiklaufbahn bist du ja vielen Musikern begegnet, die heute in Fulda auch immer noch bekannt sind und auch einen Namen haben. Das ist ja, Fulda ist ja auch jetzt nicht riesig groß und da kennt man sich ja dann auch.
Nein, man kennt sich schon, ja. Trotzdem, alle kenne ich auch nicht. Ich staune immer wieder, wie viele Leute ich nicht kenne. Aber die seit einigen Jahren so im Geschäft sind, die kennt man natürlich.
Ja. Was man in Fulda auch noch kennt, und da springen wir ein bisschen in der Zeit, ist das Eck. Wir sind ja auch nicht allzu weit weg vom Eck hier. Wir sind am Luckenberg, wo wir aufnehmen.
Ja.
Aber weiß nicht, ob die Leute, die heute noch ins Eck, das ist ja immer noch eine gut belebte Kneipe, wissen, dass du eigentlich auch der Ursprung ja warst. Erzähl mal davon.
Ja, ich bin sozusagen schon irgendwie der Vater vom jetzigen Eck. Ja. Das ist ja eine wirklich traditionelle Gastwirtschaft, die früher auch vorwiegend die Marktleute und auch die Leute, die nach absolvierter Gerichtsverhandlung kehrten die auch da ein. Es war ja ursprünglich mal eine historische Kneipe.
Ja.
Aber dann war die auch mal eine Zeit lang, gerade in den 70ern, dann fast eine Art Spielhalle. Ja. Und hatte nichts mehr mit dem zu tun, wie es heute aussieht.
Mhm.
Aber ja, das war auch so eine spontane Geschichte. Ich traf einen alten Bekannten und sag, Mensch, das Eck steht, kann man pachten. Mhm. Und zufällig, der studierte damals noch an der Fachhochschule und da kamen wir spontan, lass uns mal hinfahren. Ja. Und wir fuhren da zur Brauerei und ruckzuck hatten wir einen Pachtvertrag in der Tasche und haben ein Vierteljahr renoviert. Mühsam alles Mobiliar aus der Rhön wieder rangeschafft, um so wieder auch so eine Atmosphäre zu schaffen, die Behaglichkeit vermittelt. Und
ein Stück. War das für dich? Ich meine, du hattest ja jetzt keine Gastronomieerfahrung.
Nein. Aber durch meine Kneipen, ich ging ja ständig in Kneipen, auch in anderen Städten. Ich habe ja zu der Zeit noch in Kassel studiert. Malerei, wie so etliche Fulda, die alle in Kassel studiert haben, das ist schon verrückt.
Ja.
Und da hatte ich natürlich genügend Vorbilder, auch wie das auszusehen hätte. Musikkneipen etc. Wir hatten ja auch Live-Musik am Anfang, einmal im Monat zumindest, obwohl es einen riesen Ärger gab mit der Nachbarschaft. Die Musik hat sie eigentlich weniger gestört, sondern eher das laute Klatschen.
Klatschen war das Problem.
Ja.
Du hattest das Eck ja auch viele Jahre.
Acht Jahre.
Und dann hat es
die magische Acht wieder.
Dann ist Ralf Bär übernommen danach.
Ja.
Der ist ja heute auch immer noch
betreibt. Der ist immer noch, hat, glaube ich, müssten jetzt 35 Jahre sein.
Ja, Mitte der 80er, bis heute.
84.
Ja, 84. Du hast parallel zum Eck aber auch noch einen anderen Laden gehabt hier im Luckenberg.
Ja, ja.
Welcher Laden war das? Was war das?
Das war ein Geschäft für Kleinantiquitäten.
Okay.
Vorwiegend historischer Schmuck.
Und wo?
Aber hier, wo die Spedition Tröder.
Ah, okay, ja.
Jetzt ist, glaube ich, Dritte Weltladen oder sowas drin.
Genau.
Habe ich gesehen,
ja.
Ja, aber der wurde ausgeräumt.
Ja.
Der wurde total Einbruch und hin und her. Die wurden dann auch irgendwann geschnappt, weil irgendeine Bande, die im Münchner Raum ansässig ist. Und aber ich habe da nur einen Bruchteil wiedergesehen.
Okay.
Die Versicherung hat natürlich auch nur einen kleinen Teil bezahlt. Und habe dann aber jahrelang, viele Jahre später, dann nochmal neu gestartet.
Mhm. Auch mit so einer Geschichte. Dann nochmal. Lass uns gleich da springen. Erzähl doch mal von dem neuen Laden dann.
Ja, ich war ja etliche Jahre dann zu Hause als Hausmann und auch freier Maler. Habe mich wieder mehr der Kunst gewidmet. Aber auch bin auf Flohmärkte gefahren, auf Antiquitäten, Messen und so weiter. Und habe mir so langsam wieder ein Potenzial geschaffen und dann wieder einen Laden in der Karlstraße.
Mhm. Auch dann
neben der Heilige Geistkirche. Ja, kleine Antiquitäten und Kunst, also auch Gemälde, sehr viel alte Grafik, die ich zum Teil jetzt noch zu Hause sitzen habe, ohne Ende, weil sie keiner mehr will, obwohl es wunderbare Geschichten sind, teilweise 16. Jahrhundert. Und
Kleinod hieß der Laden.
Kleinod,
auch ein schöner Name.
Ich wohnte dann auch oben drin.
Ja.
Es war eine interessante Zeit.
Du hast den Kalle Becker angesprochen, dem bist du ja auch in dieser Zeit begegnet.
Ja, dem
begegnet.
Bin ich in Kassel über den Weg gelaufen.
Genau.
Und, der studierte Wirtschaft und ich freie Kunst. Ja.
Kalle Becker, für die, die ihn jetzt nicht kennen, ist ja quasi der Begründer vom Herzberg-Festival.
Ja, sagen wir, er hat es wieder aufleben lassen. Es war eigentlich so auch mit unsere gemeinsame Idee, ganz einfach. Ich habe mich nur sehr früh wieder zurückgezogen aus dem Projekt, weil es mir zu chaotisch wurde. Ja. Damals bin ich rechts, aber ich habe noch an den ersten Veranstaltungen auch teilgenommen. Mhm. Teilweise auch Security und die Geldgeschichten gemacht. So.
Und du hast die Geldgeschichten von Kalle gemacht, das erklärt einiges.
Nachts weggebracht, die größere Beteiligung. Und so. Am Anfang waren das ja nur 150 Leute oder was, die bei den ersten Veranstaltungen. Aber das ging dann von Jahr zu Jahr, hat sich das sehr irre gesteigert. Aber da war ich schon lange nicht mehr dabei. Ja, aber mit Kalle Becker hatte ich vorher schon auch Veranstaltungen auch gemacht, auch unter Umständen Flohmärkte hatten wir.
Aber auch Musikveranstaltungen.
Aber auch Musikveranstaltungen, ja.
Wie sah das dann aus? Habt ihr dann Bands gebucht? Und
ja, genau.
Und quasi Konzertveranstalter richtig auch. Und auch
wir hatten eine GbR zusammen.
Auch die berühmten Flohmärkte, die damals in der Zeit aufgelaufen gekommen sind. Irgendwie das.
Haben wir viel gemacht. Ja.
Du, wir haben jetzt auch schon viel gesprochen. Wir springen auch jetzt so ein bisschen, weil wir kommen jetzt schon in die Mitte der 90er. Musik, das hast du immer nebenher, immer mal gemacht. Und
ja, das ist
schon. Aber was du vor allem auch sehr viel gemacht hast, wir haben es schon gesagt, im therapeutischen Bereich, im pflegerischen Bereich gearbeitet. Du hast dann noch eine Ausbildung zum Hospizhelfer gemacht.
Ja, mal zwischendurch.
Wie kam das? War wieder die Zeit für was Neues?
Ich hatte mich beworben an der Schule für Soziotherapie und hatte noch Zeit. Und der Tod meiner Mutter lag noch nicht so lange zurück und meines Vaters. Und da gab es für mich auch persönlich noch ein paar Geschichten, die ich so für mich irgendwie klar auf die Reihe bringen wollte. Ja, das waren wichtige Erfahrungen für mich. Ja. Und ich dachte, es kann kein Schade sein, in der Thematik mal ein bisschen näher einzusteigen. Ja, und das habe ich dann auch so durchgezogen. Aber nie als Hospizhelfer dann später gearbeitet. Schon auch Sterbebegleitung gemacht bei anderen Menschen, auch bei uns im Antoniusheim. Da schon auch, aber nicht jetzt in irgendeiner Weise in einer Institution oder so.
Auch im Antoniusheim, du hast gerade angesprochen, hast du ja auch lange gearbeitet. Das war, wo du am längsten geblieben bist?
Ja, das war meine längste Beschäftigung von
was hast du da
gemacht? 12 Jahren. Da war ich in der Wohngruppenbetreuung. Ja.
Also was du alles auch schon, gerade auch so im therapeutischen, pflegerischen Bereich gemacht hast. Du bist ich kenne dich ja ein bisschen, ein sehr bescheidener Mensch. Du würdest, sagen wir mal so.
Die einen sagen so.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber du hast so vielen Menschen auch geholfen, das weiß ich, da bin ich mir sicher. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was du aber sagst, vielleicht habe ich was gemacht, aber es ist, glaube ich, eine wichtige Arbeit, die du tust. Nicht nur mit der Musik, sondern auch wirklich in diesem Bereich, da hast du sicherlich einigen Menschen geholfen.
Naja, wenn ich merke, dass Menschen sich wohlfühlen nach einem Gespräch mit mir oder dann habe ich immer das Gefühl, so verkehrt kann es nicht gewesen sein, was ich dann. Das geht mir ja auch heute bei meinen Konzerten so. Ja, es ist sehr, sehr ganz unterschiedlich auch. Also Konzerte im Kulturkeller zum Beispiel, da hatte ich ein völlig anderes Programm. Ja, aber wenn dann Menschen hinterher kommen, mich in den Arm nehmen und sagen, danke für den tollen Abend, das hat mir so viel gegeben, dann macht es da oben bei mir, klingelt es auf einmal und sagt, so verkehrt kann es nicht sein, was du da treibst. Das macht schon zufrieden dann. Ja? Das schafft so ein Gefühl von Zufriedenheit.
Ja. Das glaube ich. Das ist schön, wie du das sagst. Lass uns nochmal zur Kunst zurückkommen. Denn noch etwas, was es heute auch noch gibt, ist der Kunstverein in Fulda. Da warst du ja auch bei der Gründung wieder auch dabei.
Nein, ich bin dann ein Jahr später
eingestiegen. Also nach der Gründung warst du dann auch sehr aktiv.
Ich war aber später auch mal zweiter Vorsitzender. Ja. Also, habe viele Ausstellungen auch eröffnet mit dem Oberbürgermeister damals, Gerhard Möller. Und da so einige Geschichten.
Zeigt uns, dass die Kunst und Kultur doch sehr vielseitig, vielschichtig ist, genauso wie du auch vielseitig bist.
Ja, das ist meine Welt, mich auszudrücken oder mich zu äußern.
Du hast vorhin schon mal dein Herz angesprochen, denn das ist etwas, was dir auch schwer zu schaffen gemacht hat. Wir sind jetzt schon Anfang, Ende 2000. Ja. Da hast du die ersten Herzprobleme richtig gemerkt.
Ja. Ich war ja immer kerngesund.
Ja.
Ich habe nie eine Tablette gebraucht. Aber das änderte sich schlagartig ab einem bestimmten Punkt. Und da war ich auch vielleicht überfordert. Auch nach einer Ausbildung zum Ergotherapeuten wollte ich nochmal machen. Mhm. Nebenbei habe ich meine Tante gepflegt. Mhm. Und all solche Geschichten. Also ich habe mich da ein bisschen übernommen eine Zeit lang.
Und,
ja, und da dachte ich auch wieder, das sind meine alten Geschichten. Ja. Ja. Aber nee, diesmal war es wirklich das Herz. Ja. Mhm. Da brauchte ich 2 Stents.
Mhm. Naja. Wie ist es heute? Wie geht es mit dem?
Relativ. Ich bin wetterfühlig und heute bin ich schon mit Kreislaufproblemen aufgestanden, mit Schwindel und solchen Geschichten. Aber wenn ich dann andere höre in meinem Alter, dann merke ich, ich darf ruhig zufrieden sein. Das sind halt Geschichten, mit denen ich durchaus leben kann und nicht nur muss, sondern kann auch. Ja.
Und du passt auch besser auf dich auf mittlerweile, das kann man schon ohne Zweifel sagen.
Ja, sagen wir, ich bin nicht ängstlich, aber ich bin achtsam. Mhm. Ich will es mal achtsam nennen.
Ja. Wir haben jetzt über Antonius schon geredet, Antonius Netzwerk Mensch, wie sie heute auch heißt,
Antoniusheim. War eine meiner wesentlichen und wichtigen Arbeitsstellen. Hat im wunderbaren Team gearbeitet, mit wunderbaren Kollegen. Also es war für mich eine gute Zeit. Und für mich irgendwo tragisch, dass ich die jetzt 1,5 Jahre nicht besuchen konnte. Die Menschen, die ich so lange betreut habe, die mir so ans Herz gewachsen sind.
Das glaube ich.
Ja, das ist ja immer noch so eine Geschichte, wenn ich da so aufs Gelände kam, dann von allen sagen, hey, Kalle, und ja, da hast du auch dieses Gefühl, ja. Ich bin hier richtig, ja.
Konntest du mittlerweile mal wieder hin jetzt? Oder
bislang nicht.
Okay, immer noch nicht möglich.
Ja, war bislang, ich weiß, ich mache jetzt noch mal einen Versuch. Hm. Alles äußerst schwierig geworden. Überhaupt das ganze Inklusionsprinzip, das ist eigentlich hinfällig.
Mhm.
Vielleicht ändert sich es jetzt wieder. Ich habe große Hoffnung.
Ja, hoffen wir doch.
Ja, selbst Ehrenamtliche konnten nichts mit den Leuten. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass man mit den Leuten rausgeht, mit ihnen was unternimmt. Mhm. Und dass sie einfach am Leben teilnehmen. Nicht nur auf der Wohngruppe praktisch eingesperrt sind.
Ja, wir durften keinen Kontakt
halten. Genau.
Kein Kontakt zu Außenstehenden, die nichts mit da zu tun haben.
Vielleicht noch zu den Eltern.
Ja, genau. Familie aber ansonsten war es das.
Alles andere war und das ist ein ganz wesentliches Moment. Ja. Ja, auch, dass wir mit denen rausgingen, einfach mal spontan und irgendwo in einen Café oder sonst was. Das war bei uns noch, also zu meiner Zeit noch üblich.
Generell?
Alle Leute in die Busse zu packen und mal schnell nach Eisenbach zu fahren und dort Kaffee zu trinken.
Ja.
Ne?
Ja.
Völlig spontan,
ja. War nicht mehr möglich. Corona halt einfach. Und generell hat Corona auch für dich wieder so einen Einschnitt bedeutet. Du hast in den Jahren davor wieder angefangen, auch wieder viel zu musizieren und auch mit vielen Auftritten. Also du hast ja wirklich zahlreiche Auftritte auch gehabt. Hast du dann die Liebe zur Musik wieder gefunden, kann man das sagen? Oder hattest du einfach viel mehr Zeit und Lust, wieder mehr Musik zu machen?
In dieser Zeit, jetzt Corona?
Nein, vor Corona. Jetzt nach Antonius hast du
natürlich.
Genau.
Ja, ich habe das sehr intensiviert.
Ja.
Auch das Equipment immer mehr aufgestockt, und weil es immer größeren Ansprüchen genügen musste. Und es ist diese Leidenschaft einfach da. Ja, und mir ist es einfach wichtig, auch dieses Gefühl dieser Zeiten. Deshalb, ich schreibe ja keine eigenen Songs bislang. Ich habe mir das immer mal vorgenommen, auch Ansätze, da liegen so halbfertige Geschichten rum. Aber ich interpretiere ja immer nur. Ich verstehe mich zwar nicht als Cover-Geschichte, also ich versuche nicht zu imitieren, sondern ich interpretiere das schon durchaus eigenwillig auf meine Weise. Dann höre ich auch oft so Kommentare wie sehr eigenwillig interpretiert, aber gut.
Aber gut. Ja, du schaffst es ja irgendwie auch mit deiner Musik den Geist, die Bedeutung dieser tollen Musik aus den 60ern bis 80ern, sage ich jetzt mal, wieder zurückzubringen, auch diesen Geist lebendig zu machen. Das ist, da hast du eine besondere Gabe.
Das gelingt nicht besonders gut bei jüngeren Menschen, aber bei den Alten sowieso. Ja, das ist ja ihre Zeit.
Ja, genau, die haben die Musik ja auch mitgemacht.
Daher,
klar.
Also, ja, da schon. Aber es gibt auch eine ganze Menge junge Leute, Anfang 20, die genau das mögen. Mhm. Ne? Die sagen, das ist es. Ne?
Es waren ja auch, wenn wir ehrlich sind, das waren ja auch die besten Musikjahre, zumindest so, was so viele...
Ja, eine Zeit des Aufbruchs.
Ja.
Auch einer riesengroßen Hoffnung. Ja, es wird alles anders. Wir machen das anders.
Das war Musik mit Bedeutung.
Wie die Generation unserer Eltern.
Musik.
Oder unserer Chefs und. Und da hat sich ja auch eine ganze Menge bewegt auf diesem Sektor. Bis Corona.
Bis Corona. Corona, dann lass uns kurz über Corona sprechen. Hat ja alles auch gestoppt, auch für dich. Die ganzen Auftritte waren weg und auch, wie du gesagt hast, weniger Kontakte insgesamt. Finanziell wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit.
Gut, es ist ein kleiner Nebenverdienst. Ja. Allerdings meinen Job in der Klinik in Bad Brückenau, den konnte ich weiter.
Den konntest du weitermachen.
Weitermachen. Zwar mit Maske und getestet und. Aber den konnte ich weitermachen. Okay. Das hat mir ein Stück weit geholfen, da ich nur eine sehr kleine Rente habe. Ja. Also ich habe eine Rente von 450 Euro. Ja. Gut, meine Frau hat ein bisschen mehr. Und wir müssen keine Miete zahlen. Das macht auch sehr viel aus. Also von daher bin ich sogar noch privilegiert. Ich weiß von Freunden, dass die ihr halbes Haus verkauft haben und als Eigentumswohnung dann, um sich über diese Zeit zu retten. Ne?
Deine Frau bist du jetzt schon 45 Jahre verheiratet?
Ja. Die sogenannte Messing-Hochzeit nennt sie sich, warum auch immer.
Die Goldene ist ja, steht ja kurz bevor dann quasi.
Ja, 5 Jahre, ich denke, die schaffen wir auch.
Machst du dann Musik selber auf deiner Hochzeitsfeier?
Ich weiß nicht, vielleicht eine kleine Einlage oder. Das muss ich mal sehen, wie das sich gestaltet.
Ja, eine kleine Einlage ist übrigens ein gutes Stichwort, denn du wirst jetzt auch für uns hier im Studio 2 Songs performen. Weißt du schon, welche Songs das sein werden?
Ja, ich denke schon.
Magst du es uns verraten?
Ja, eine wichtige Figur für mich war immer Hans-Dieter Hüsch. Ja. Das schwarze Schaf vom Niederrhein, wie er sich selbst oft bezeichnet. Ja, von dem spiele ich Ich sing für die Verrückten.
Okay. Und der zweite Song, den du uns mitgebracht hast?
Von Bob Dylan. Welchen? One More Cup of Coffee.
One More Cup of Coffee, okay. Sehr schön. Dann jetzt würde ich sagen, liebe Hörer, viel Spaß. Kalle Ziegler, sagen wir Kalle Z oder Kalle Ziegler eigentlich?
Oh, kannst auch Kalle Ziegler sagen. Also man findet mich auf beiden Geschichten irgendwo wenn man googelt, findet man mich auf beiden irgendwie.
Dann viel Spaß mit den wunderbaren 2 Songs jetzt mit Kalle Ziegler.
Ja, dann spiele ich mal das Stück Ich sing für die Verrückten. Ja, natürlich nicht nur für die Verrückten, sondern auch für die sogenannten Normalen. Ja, das Stück ist von Hans-Dieter Hüsch, dem schwarzen Schaf vom Niederrhein. Seitlich umgeknickten, die eines Tages nach vorne fallen und unbemerkt von allen an ihrem Tisch in Küchen sitzen und keiner Weltanschauung nützen, die tagelang durch Städte streifen und die Geschichte nicht begreifen, die sich vom Kirchturm stürzen, die Welt noch mit Gelächter würzen und für den Tod bei Zeiten sich selbst die Glocken läuten, die an den Imbisstheken hängen, sich weder vor noch rückwärts drängen und still die Tagessuppe essen und dann alles wieder schnell vergessen. Sich beeilen, um nirgendwo zu lang zu weilen, die jeden Abschied aus der Nähe kennen, weil sie das Leben Abschied nennen, die auf den Schiffen sich verdingen und mit den Kindern Lieder singen, die suchen und niemals finden und nachts vom Erdboden verschwinden. Die Wärter stehen schon bereit mit Jacken, um werkgerecht die Irrenden zu packen, die freundlich auf den Dächern springen für diese Leute. Will ich singen, die in den großen Wüsten sterben, den Schädel schon in tausend Scherben. Der Sand verwischt bald alle Spuren, das Nichts läuft schon auf vollen Touren, die sich durchs Ruhrdickicht schieben, Wahnsinn, wund und krank gerieben, die durch den Urwald aller Seelen blicken, den ganzen Schwindel auf dem Rücken. Ich sing für die Verrückten, die seitlich umgeknickten, die eines Tags nach vorne fallen und unbemerkt von allen sich aus der Schöpfung schleichen, weil Trost und Kraft nicht reichen und einfach die Geschichte überspringen. Für diese Leute will ich singen. So, und jetzt spiele ich für euch noch den Song von Bob Dylan, One More Cup of Coffee von 76. Sky. Your back is straight, your hair is smooth, on a pillow where lie. I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy is an outlaw and a wanderer by trade. I'll teach you how to pick your chose and how to the blade. He oversees his kingdom, no stranger doesn't true. His voice is trembled as a call out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go.
valley below. Your sister see the future like your mama and yourself. You never learned to write or write. There's a book about yourself. Your blush is nosing the limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean. Mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. A cup of coffee before I go in the valley below.
Kalle, vielen, vielen Dank, dass du uns die beiden Songs jetzt hier live im Studio performt hast. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Wir sind schon fast am Ende.
Ja, gerne.
Lieber Kalle, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify, die wir da finden können. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
One More Cup of Coffee.
Ja, den wir gerade auch von dir gehört haben, jetzt hier nochmal in der Playliste von Bob Dylan. Ja, lieber Kalle, vielen, vielen Dank. Das war super interessant mit dir hier. Ich habe viele Geschichten erfahren, vieles, was ich nicht wusste. Vieles, was mir nochmal gezeigt hat, was für ein toller Mensch du auch bist und was du aus mit Schwierigkeiten im Leben, sei es gesundheitliche, mit Körper und der Psyche, aber auch was du aus dir, was geworden ist. Du bist ein ganz, ganz wichtiger Teil, schon immer, seit über 70 Jahren, kann man das fast schon sagen, ein wichtiger Teil der Fuldaer Kulturszene und du bist gar nicht mehr wegzudenken. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Du bist ein wichtiger Gast auch hier für Fulda Kultur, den Podcast. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Ich bin raus für heute. Du darfst dich jetzt von den Hörern verabschieden, nämlich.
Dann verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich und freue mich auch, wenn ihr demnächst wieder mal auf einigen meiner Konzerte auftaucht. Ja. Schön, dann tschüss, bis bald.